Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Wenn man sich ein neues Gerät kauft und dann erstmal die Gebrauchsanweisung auspackt, kann man schon mal verzweifeln, wenn man so davor sitzt und sich fragt, hä, was soll dieser Text bedeuten? Oder was ist das für eine Abbildung? Das sieht bei mir doch hier irgendwie ganz anders aus. Und habe ich eigentlich alle Schrauben mitbekommen? Es gibt auch lustige Beispiele. Zum Beispiel habe ich was im Netz gefunden, eine Gebrauchsanweisung von einem Föhn. Da ist dann netterweise noch der Hinweis drin, nicht während des Schlafs benutzen. Das wirft bei mir viele Fragen auf, aber wir kommen weg von dem kuriosen Beispiel und gucken uns wirklich ernsthaft an. Warum sind Gebrauchsanweisungen manchmal einfach komplett kompliziert geschrieben, einfach unverständlich? Woran liegt das? Martin Ley lehrt an der Hochschule München den Studiengang Technischer Redakteur, schreibt selber Gebrauchsanweisungen bzw. hat das sehr, sehr lange hauptberuflich gemacht. Und ich habe mit ihm gesprochen und gefragt, warum sind Gebrauchsanweisungen oft so kompliziert?
Ja, das ist eine gute Frage, die stellen wir uns wahrscheinlich jeden Tag, wenn wir mit Gebrauchsanleitungen zu tun haben. Ich glaube, das größte Problem, ich habe es erst vor kurzem selbst ausprobiert, mein Bluetooth-Kopfhörer ließ sich nicht mehr laden. Was mache ich? Ich habe ja die Erwartung, dass die Anleitung nichts taugt. Ich google gleich mal danach. Ja, und vor dem Hintergrund, glaube ich, setzen wir uns viel zu wenig in die Lage, wer braucht wann welche Information und auch in welchem Medium.
Ja, ich erzähle auch mal kurz, was ich für ein Problem hatte. Das war letztes Wochenende, da habe ich so ein Gartengerät aufgebaut, also so einen Gartenwagen. Und da war so eine relativ komplizierte Anleitung bei, fand ich zumindest. Ich lese einfach mal vor. Den Heckbügel mit Heckrahmen und Wanne mittels zwei Rundkopfschrauben M8x25 und zwei M8x20, vier Stück M8 Sicherungsmuttern und acht Dichtungsscheiben mit innen 0,8 mm an der Wanne befestigen. Die Stützstangen zuvor an der Wanne auf dem Rahmen postieren.
Okay, da ist im Prinzip, da sieht man schon allein an diesen zwei Sätzen, was alles schiefgehen kann. Das eine, man erwartet von uns allen, dass wir die technischen Bezeichnungen wissen. Die weiß aber ein Normalanwender nicht. Das nächste Phänomen, wir haben, wenn man von der deutschen Satzstruktur her denkt, ein viel zu langes Mittelfeld. Das heißt, dieses Verb kommt irgendwann ganz, ganz zum Schluss. Ja. Und Thomas Mann hätte es vermutlich nicht schöner machen können.
Das stimmt.
Und das dritte Phänomen, was da noch war, ist, bevor sie irgendetwas anderes gemacht haben. Das heißt, da stimmt auch die Reihenfolge von der Information überhaupt nicht. Ne? Das sind zwei, drei kleine Beispiele, die wunderschön zeigen, was bei einer Anleitung vielleicht auch tatsächlich etwas schiefgehen kann.
Ja, ein weiteres Problem war auch noch, dass dazu gab es ein Bild, wo aber nicht ersichtlich war. Es waren ja zwei unterschiedlich lange Schrauben, die man da verwenden sollte. Welche Schraube, also an welche Stelle kommt die längere Schraube und an welche Stelle die kürzere? Also das passte auch nicht.
Der Fachmann würde dann von der fehlenden Text-Bild-Koordination sprechen. Und so gibt es eine ganze Reihe von Phänomenen, die wir tatsächlich in jeder Art von technischer Dokumentation aufzeigen können. Text-Bild-Koordination mangelhaft, die Referenz auf Gegenstände mangelhaft, die Sequenzierung der Information schlecht, der Wortschatz nicht anwendergerecht. Also wir finden da eine ganze Reihe von Phänomenen, von denen wir wissen, dass sie dazu beitragen, dass die Anleitung schlecht verständlich ist.
Kommen wir mal zu der wichtigen Frage, wie sollte denn eine gute Gebrauchsanweisung aussehen?
Ich glaube, dass Anleitungen zunächst wirklich auch zum Produkt passen müssen. Die Sprache muss angemessen sein, die Bilder müssen hochwertig sein, der Wortschatz muss passen und auch was vielleicht ganz wichtig ist, weniger für uns als Anwender, aber natürlich auch für ein Unternehmen, eine Anleitung muss rechtskonform sein. Das heißt, wenn Gefahren im Umgang mit so einem Produkt entstehen können, dann muss ich die Anwender natürlich auch darauf hinweisen.
Also wenn ich mir zum Beispiel den Finger da einklemmen kann, wenn ich was zusammenbaue oder wie?
Genau, wenn Sie also, das ist ein einfaches Beispiel, das ist nur eine kleine Verletzung, da braucht man natürlich auch einen Warnhinweis, aber es kann ja durchaus sein, wir müssen irgendwas befestigen und die Teile, an denen wir da vorbeifassen müssen, die rotieren, die können mir vielleicht sogar den ganzen Arm abreißen, hängt natürlich sehr stark davon ab, mit welchem Produkt wir es zu tun haben, aber denkbar wäre es dann. Ja? Und insofern muss ich als Hersteller natürlich auch in der Lage sein, mit solchen Restgefahren, die das Produkt selber nicht konstruktiv beseitigt, in der Anleitung umzugehen.
Das finde ich ja persönlich immer gut, wenn das dann auch grafisch dargestellt wird. Also so grafische Anleitungen sind doch immer ganz gut, oder?
Ja, also bei den Warnhinweisen bin ich vorsichtig. Da gibt es Normen, die uns eher raten, das Ganze auf textuelle Art und Weise zu machen. Aber grundsätzlich ist die Überlegung, grafische Anleitungen zu machen, vielleicht ganz interessant. Und IKEA macht es, obwohl der Ruf schlecht ist, eigentlich ziemlich gut. Ja, so ein Billigregal zusammenbauen ist aus meiner Sicht mit Hilfe der grafischen Anleitung völlig problemlos. Ja, grundsätzlich vielleicht als Hintergrund, warum machen viele Unternehmen grafische Anleitungen? Weil das Übersetzen von Bildern kein Geld kostet im Vergleich zum Übersetzen von Texten.
Ich habe ja hier das alles in den Händen, ne? Diese Anleitung ist Papier. Aber man kann doch das Ganze eigentlich auch digital regeln, oder? Man kann doch vielleicht einfach auf dem Smartphone eine App oder so haben und dann da habe ich doch viel mehr Möglichkeiten, um das multimedial abzubilden, oder?
Das ist absolut korrekt. Also wir sprechen ja deswegen auch heute gar nicht mehr von Gebrauchsanleitungen, sondern von multimedialen Informationsprodukten. Das heißt, wir bieten heute ja schon Papieranleitungen an, Anleitungen, die mobil über eine App zur Verfügung gestellt werden, online abrufbar sind oder vielleicht sogar in die Produkte integriert sind. Wenn wir zum Beispiel an neuere Generationen von Fahrzeugen denken, da haben sie einen Sprachassistenten, der auch Texte aus der Bedienungsanleitung vorliest. Wir müssen uns überlegen, wer ist die Zielgruppe, wenn ich meiner Mutter so ein Handy in die Hand drücke und sage, so mach mal mit Spracheingabe und finde raus, wie du eine bestimmte Funktion an deinem Herd auslöst, dann wird sie mich ziemlich entgeistert anschauen. Wenn ihre Hörerinnen und Hörer, die wahrscheinlich tagtäglich mit mobilen Endgeräten unterwegs sind, ein Papier in die Hand kriegen, sagen die auch, nee, das ist eigentlich nicht das Richtige. Das heißt, die wissen, wie sie damit umgehen. Der Trend geht letztendlich dahin, die Informationen auf den unterschiedlichsten Kanälen an die Anwender zu bringen.
Was genau lernen denn die Studierenden im Studiengang technische Redakteurin, technischer Redakteur?
Das werde ich interessanterweise auch immer wieder von meinen Studierenden gefragt, was sie denn wann lernen würden. Und das Interessante bei uns im Studiengang ist, dass sie von allem etwas lernen. Unsere Studierenden lernen zum einen, wie Technik funktioniert. Sie lernen über Maschinenbauelemente, über Software, über IT-Programmierung bis hin zu Messsteuerungsregelungstechnik, weil man ja erstmal technisch verstehen muss, bevor man darüber schreibt. Dann lernen sie darüber hinaus natürlich das Ganze, wie verpacke ich Informationen in Text, in Bild, in Animationen? Welche Software setze ich dafür ein? Mit welchen Adobe-Produkten kann ich beispielsweise arbeiten, um meine Bilder und Animationen zu machen? Wir haben darüber hinaus natürlich, was vorhin schon angeklungen war, das ganze Rechtliche. Auch da müssen die Studierenden fit sein. Und sie lernen dann natürlich darüber hinaus in der Praxis, wie man das tatsächlich tut.
Seit wann gibt es den Studiengang eigentlich?
Uns gibt es mittlerweile, ich habe es nachgelesen, seit 18 Semestern, seit 9 Jahren.
Beliebte Frage, meistens auch von den Eltern oder Großeltern. Was wirst du denn damit mal, mein Kind, wenn du das studierst?
Das ist eigentlich im Augenblick eine absolut sichere Bank. Wer heute als technischer Redakteur startet, der kann eigentlich nach dem zweiten Semester in die Industrie gehen, als Werkstudent arbeiten und hat danach mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auch einen festen Job.
Das heißt, die Jobaussichten sind gut und man ist breit aufgestellt.
Man ist extrem breit aufgestellt, was vielleicht viele angehende Studierenden zunächst mal gar nicht so sehen, weil die ihren Kommilitonen immer erklären müssen, warum sie denn technische Redaktion und nicht beispielsweise Medieninformatik studieren. Das hört sich also zunächst mal eher so ein bisschen trocken und langweilig an, aber wenn man sich dann mal darüber Gedanken gemacht hat, dass wir auch mit sehr vielen digitalen Medien uns beschäftigen, eigentlich tagtäglich und immer mehr, dann kriegen andere dann doch teilweise etwas neidische Blicke und sagen, na, eigentlich ist auch eine coole Sache. Und vor allem diese Jobaussichten, die sind im Augenblick einfach phänomenal.
Seit 18 Semestern gibt es den Studiengang, ne?
Korrekt.
Da müsste es doch mittlerweile eigentlich mega viele Gebrauchsanweisungen geben, die alle tipptopp sind, oder?
Das müsste man eigentlich vermuten, das ist richtig. Ich glaube, es sind aber zwei Faktoren, die im Augenblick noch so ein Stück weit dagegen sprechen, dass alle Anleitungen gut sind. Das erste ist, dass natürlich weiterhin extrem viele Quereinsteiger den Beruf eines technischen Redakteurs oder einer technischen Redakteurin ausüben. Das sind also Leute, die früher vielleicht mal entwickelt haben und zu denen hat man gesagt, ach, könntest dort nebenbei mal eine kleine Anleitung schreiben und die kamen dann so wie die Jungfrau zum Kinde auch zum Schreiben einer Bedienungsanleitung, obwohl sie gar nicht die entsprechende Ausbildung haben. Und dann, was vielleicht noch dazu kommt, ist, ich habe das erst vor einiger Zeit rausgefunden, es gibt nach wie vor Texte, die wurden vor 30 Jahren geschrieben, die existieren aber trotzdem noch in den aktuellen Anleitungen. ganz konkret einem Fahrzeughersteller, Premium-Fahrzeughersteller in Deutschland. Die Texte haben sich seit 50 Jahren zum Großteil nicht geändert.
Können ja bald in ein Museum eigentlich.
Das ist auch tatsächlich das, was wir uns überlegt haben, zu so einer Jubiläumsfeier mal so eine kleine Ausstellung zu machen. Schaut mal an, was habt ihr eigentlich in den letzten Jahren verändert und beziehungsweise was hat sich überhaupt nicht verändert?
Die Studierenden des Studiengangs Technischer Redakteur lernen alles Mögliche über Technik, Didaktik natürlich und am Ende schreiben sie unsere Gebrauchsanleitungen. Was eigentlich eine gute Gebrauchsanleitung ausmacht, habe ich mit Martin Leib besprochen. Er lehrt an der Hochschule München den Studiengang Technischer Redakteur.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.